Hallo und schön, dass Sie reinhören bei Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Ich habe sehr ausführlich mit dem Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Klaus-Werner Heuschen über das Thema Bullying gesprochen. Wir haben das gesamte Interview in 3 Episoden aufgeteilt und das hier ist die 2. Episode. Wenn noch nicht geschehen, macht es auf jeden Fall Sinn, die 1. Episode anzuhören. So kommt man auf jeden Fall besser in die Inhalte. Noch ein ganz wichtiger Hinweis. In dieser Episode beschreibt Klaus-Werner Heuschen Fälle aus seiner Praxis, die sehr belastend wirken können. Es geht um Suizidgedanken, es geht um junge Menschen, die sich extrem bedroht fühlen und die bedroht wurden. Wer weiß, dass er oder sie hier sensibel reagiert, hört sich diese Folge besser nicht an. Zum Einstieg geht Klaus-Werner Heuschen auf die Frage ein, ob es bei Täterinnen wie auf Opferseite einen Zusammenhang zum sozialen Status gibt.
Grundsätzlich sehe ich Bullying-Prozesse auf Täter- wie auf Opferseite in allen sozialen Strukturen. Da gibt es gar keine Unterschiede in der Form. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein wohlstandsverwahrlostes, sich selbst überlassenes und wenig liebevoll gesehenes Kind habe, ist jetzt auch in gut situierten Kreisen durchaus relevant, auch als Täter. Mhm. Genauso auch als Opfer, weil sie vielleicht gar nicht gewöhnt sind, sich mit Konflikten auseinanderzusetzen, wenn es die zu Hause zum Beispiel so nicht gibt. Aber was wir schon sehen ist, wir gehen ja von so einer Dunkelziffer von ungefähr 30-40% häuslicher Gewalt im Kindes- und Jugendbereich aus, seitens der Eltern. Darüber wird nicht so laut gesprochen, aber das ist so die Zahl, die man so hört und liest. Dann werden die ja nicht immer gefunden natürlich, diese Familien. Aber wenn wir nachgucken und dann im Detail schauen, welche Formen von Gewalt erleben diese Kinder, dann sehen wir, dass das nicht vom sozialen Gefüge abhängig ist, sondern von den Erfahrungen der Eltern selber. Und die können natürlich aus allen Schichten kommen und auch Gewalterfahrungen oder einfach Erfahrungen haben mit verschiedenen Dingen, die wirklich schwierig sind, in ihrer eigenen Lebensgeschichte sozusagen, tradieren das dann vielleicht unreflektiert weiter. Was aber schon wahrscheinlich ist, ist, dass wenn ich ein schlechtes Bildungsniveau habe, nicht gut mich auseinandersetze mit Konfliktstrategien, Konfliktmanagementstrategien, die vielleicht auch gar nicht besprochen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sowohl auf Opfer- wie auf Täterseite höher, dass ich in diesen Bullying-Prozess eingebunden bin.
Wie erleben Sie das denn, wenn ich jetzt bei Ihnen in der Praxis bin? Bleiben wir bei der Opferperspektive gerade noch. Das ist doch auch ein langer Weg, oder? Also wann kommen die Kinder, respektive auch die Eltern und die Jugendlichen, an welcher Position oder an welcher Stelle in dieser, ich nenne das jetzt mal Bullying-Karriere, in diesem Aushalten des Opferseins, wann kommen die dazu? Gibt es da einen typischen Zeitpunkt oder ist das komplett heterogen?
Das ist ein bisschen schwierig, weil wir auch immer über Resilienzfaktoren natürlich nachdenken müssen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine gute Begabung habe und einen stabilen Freundeskreis, der vielleicht noch schützend auftreten kann, dann kommen die erst später, wenn zum Beispiel dann so Cyberbullying tatsächlich dann auch eine Rolle spielt, das setzt ein gewisses Alter voraus. Ich habe zwar auch schon Kinder mit 9, 10 Jahren, die über einen eigenen Account auf ihrem Handy verfügen, wo dann schlimme Dinge passieren können, weil das einfach sehr weite Verbreitung hat. Und die schwerwiegendste Form von Bullying ist über den Cyberprozess, ne? Chatrooms, Sprachnachrichten, WhatsApp-Chats, Discord, so verschiedene Sachen, wo man wirklich mit einem einzigen Post Welten zerstören kann. Und das ist neu und das kann eben auch schon sehr früh sein. Da ist aber meistens ab 11, 12 dann das wirklich kritisch. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich auch Kinder, die vielleicht eine dieser psychischen Störungsbilder haben, die auch so schon zum Kinder- und Jugendpsychiater führen würde, sei es ein Autismusspektrum oder eine phobische Störung, Bindungsstörung, sowas in der Richtung oder eben auch natürlich ADHS und Teillastungsstörungen, die dann so in der ersten, zweiten Klasse sich niederschlagen. Wenn man dann genau guckt, dann berichten die auch schon über Ausgrenzungserleben und dann sieht man schon, dass da vielleicht so Bullying-Prozesse in Gang gesetzt werden. Und da kann man, wenn man genau hinschaut, die Anamnese gut erhebt, eben schon sehr früh auch präventiv eingreifen und Sozialpädagogen in den Schulen vielleicht aktivieren, die Schulpsychologinnen und den Schulpsychologen einschalten, die Lehrkräfte nochmal sensibilisieren. Und dann wäre man auf einer ganz guten Ebene, weil man da dann eben tatsächlich eine Chance hat, präventiv einzugreifen und nicht interventionell, was sehr viel schwieriger ist.
Jetzt haben Sie es gesagt, das sind ja Kinder und Jugendliche, die vielleicht aufgrund von anderen Einschränkungen, Besonderheiten, Störungen bei Ihnen in der Praxis sind zur Behandlung. Das heißt, die würden Sie in einem mehr oder weniger regelmäßigen Kontext auch wiedersehen. Was können denn dann so Anzeichen sein für Sie zu sagen, weil das ist ja dann nicht die erste Anamnese, sondern im Verlauf der Behandlung Anzeichen sein, wo Sie sagen, da gucke ich jetzt mal in Richtung Bullying. Gibt es da Dinge, die Sie vielleicht den Kolleginnen und Kollegen auch mitgeben können, was so Zeichen sein könnten, wo man aufmerksam sein sollte?
Vielleicht muss man da noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedenen Bullying-Formen. Mhm. Direktes Bullying, indirektes Bullying, relationales und eben Cyberbullying sind so die groben Bereiche. Und wenn dann Kinder zum Beispiel über direktes Bullying sprechen, wir machen ja sehr viel auch so Einzelbefragungen ohne Eltern, dann berichten sie manchmal über verbales direktes Bullying, zum Beispiel Beschimpfungen, Herabsetzen, bloßgestellt werden. Ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen einen Jungen gehabt, der hat gesagt, dann hat er mich bedroht mit, ich werde dir den Kopf wegschießen, das war ein Drittklässler. Und das sind natürlich schon heftige Sachen, der traut sich gar nicht mehr alleine nach Hause zu gehen, weil er schon so viele Schläge von diesem Jungen eingesteckt hat, dass er sich auch vorstellen könnte, dass der tatsächlich mit einer Waffe kommt und ihm den Kopf wegschießt. Ne? Das sind so Sachen, wenn sowas berichtet wird, dann spätestens sollte man sehr hellhörig werden. Aber auch handgreifliche, direkte Bullying-Maßnahmen, Schlagen, Schubsen, Festhalten, Einsperren, Geld abnehmen, Erpressen, Schulsachen und Besitz beschädigen. Also das sind so Sachen, die, wenn man das hört, tatsächlich wichtig sind, dass man da drauf reagiert und dann genauer nachfragt. Indirektes Bullying ist ein bisschen schwieriger zu detektieren, weil da geht's erstmal ohne Kenntnis des Kindes los. Da geht's um Verbreiten von Gerüchten, Einflussnahme auf das Ansehen des Opfers, soziale Ausgrenzung, manipulatives Vorgehen in der Gruppe. Mit dem kannst du doch dich nicht treffen, der stinkt doch oder so in der Richtung. Und wenn man das oft genug sagt, dann kriegen die anderen da so ein Ekelgefühl vielleicht, ohne dass das Kind irgendwie davon mitkriegt. Das kriegt es dann mit, wenn es nicht mehr eingeladen wird zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern, keiner mehr neben ihm sitzen will oder sowas. Und das relationale Bullying, da geht es ganz klar um die Isolierung des Opfers. Das geht indirekt und direkt. Da geht es um diese Beziehungsgestaltung, jemanden so zu isolieren, dass der eigentlich die Klasse verlassen muss, weil der gar keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Und wenn ich all das feststelle, dann gucke ich mir halt auch die Folgen an und das sind häufig psychosoziale Folgestörungen, die wir sehen. Da hat Sansone schon 2008 mit seinem Team sehr, sehr große Bandbreite definiert, also Interaktionsstörungen können die Folge sein, internalisierende Störungsbilder, Angst, Depression, parasuizidale Gesten, Suizide sind sehr häufig bei Cyberbullying anzutreffen, weil das so massiv Einfluss nimmt auf die Position dieses Kindes, dass da ein Suizid dann die einzige Lösung scheint. Aber auch Essstörungen. Ne? Ich erinnere noch eine Jugendliche, die hat mit ihrer Freundin so eine Art Dessous-Party gemacht zu Hause. Die waren irgendwie 12, haben Bilder gemacht mit den BHs der Mama. Diese Freundin hat Bilder gemacht und eins dieser halbnackten Bilder hat sie an einen Freund aus der Klasse geschickt. Und am nächsten Morgen waren auf allen Handys der Jungs dieses eine Bild und die haben das alle hochgehalten und haben dieses Mädchen begrüßt mit du Hure. Und das war ein kleines Dorf. Und dummerweise war das nicht mehr wegmachbar und auch die Eltern all dieser Kinder haben diese Familie dann dementsprechend als Eltern einer Hure sozusagen bezeichnet und die konnten weder zum Einkaufen gehen noch in die Post noch sonst irgendwo, ohne beschimpft zu werden. Die haben innerhalb eines Monats ihr Haus verkauft und sind weit weggezogen, weil das nicht mehr rettbar war. Das ist so eine traumatisierende Bullying-Attacke, nicht mehr aufhaltbar. Da war gar nichts mehr möglich, dass sie sich nicht umgebracht hat, war dem zuzurechnen, dass sie Gott sei Dank einen Weg gefunden haben, sich dem zu entziehen. Aber das sind Einzelfälle, Gott sei Dank, aber die sind sehr massiv. Ja, das war nicht mehr korrigierbar durch niemanden.
Mir fehlen ein wenig die Worte, Herr Heuschen, ob der Schilderung dieses Falles, weil diese Dimension, ich wollte gerade über die Eltern sprechen, dass ja nicht nur diejenigen, die am Bullying beteiligt sind, hier eine Rolle spielen, sondern dass sich das so ausdehnen kann, solche Kreise zieht und nicht mehr Eltern von den Tätern korrigierend eingreifen und sagen, spinnst du, ne? Das macht man nicht, hier ist eine Grenze und wie kommst du dazu und so weiter und so fort, sondern mit auf diesen Zug springen, lässt mich gerade ein bisschen erschaudern.
Ja, das hat mich damals auch sehr getroffen, weil ich dachte, das ist, da kann ich noch nicht mal mehr irgendwie eingreifen, weil das so umfassend sich ausgewirkt hat, dass eigentlich nur noch der Weggang rettend sein konnte.
Ja. Was machen Sie denn in der Praxis? Sie sind ja Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut, haben natürlich die Kinder und Jugendlichen im Fokus. Was ist mit den Eltern? Wir bleiben noch auf der Opferseite, aber wir werden die Täter natürlich auch nochmal beleuchten. Mhm. Müssen die automatisch auch in eine therapeutische Betreuung? Wie erleben Sie die Eltern?
Also es gibt verschiedene Reaktionsmuster, die man so beschrieben hat. Und das ist immer ganz spannend, sich erstmal darauf einzulassen, zu schauen, welche Haltung nehmen denn die Eltern ein, wenn sie mit Bullying-Prozessen bei ihrem Kind konfrontiert sind. Und die Eingruppierung, die man da so vorgenommen hat in der Literatur, finde ich ganz nachvollziehbar. Ich trage sie einmal kurz zusammen.
Sehr gerne.
Also es gibt emotional-aktionistische Eltern, die dann sehr rasch andere Eltern kontaktieren und versuchen, einen Weg zu finden. Und davor war nicht immer sehr, weil die andere Seite der Tätereltern in der Regel ihre Kinder genauso schützt. Mhm. Ja, das heißt, man findet keinen Weg und es wird eher eskalierend sich auswirken. Dann gibt es die ängstlich vermeidenden Eltern, die habe ich ganz häufig hier, die sagen, ja, wenn wir jetzt etwas tun, gegen diese Lehrer vorgehen, weil sie nicht intervenieren, dann wird mein Kind das ausbaden müssen zum Beispiel und der muss das jetzt einfach aushalten oder die. Und dann gibt es so vorwurfsvoll aggressive Eltern, die tatsächlich auch bei nur Bullying-Verdacht zum Beispiel schon mit dem Anwalt bei der Schulleitung stehen. Das ist aus mancherlei Sicht nachvollziehbar, während den Anfängen aber führt jetzt manchmal auch zu wenig Verständnis auf der Schulseite. Mhm. Und dann gibt's die distanziert gleichgültigen Eltern, die sagen, ja, da muss man irgendwie durch. Wir haben das auch erlebt und wir haben auch überlebt und jetzt halten wir mal die Füße still, es geht schon rum. Und dann gibt's die rational kommunikativen Eltern, die dann alles versuchen, in einen Kontext einzuordnen, eventuell nochmal 3 Schleifen über den Elternbeirat machen und hoffen, dass da irgendwie Gehör gefunden wird. Das Problem ist, dass man auf diesen Wegen meistens nicht weiterkommt. Das heißt, keine von diesen beschriebenen Reaktionsmustern alleine hilft, ohne dass jemand von außen eingreift. Und das sind Leute wie wir, die dann halt das Jugendamt involvieren, die mit der Schulleitung sprechen. Ich versuche immer erstmal mit der Schulleitung oder der Lehrerin zu sprechen, wenn denn mein Eindruck ist, dass die Pädagogen nicht selber Teil dieses Bullying-Prozesses sind, wenn ich den Eindruck habe, dass sie das befördern und gar kein Verständnis dafür haben, dass dieses Kind eventuell ein Bully-Victim sein könnte und eben erst Opfer und dann Täter wurde und dieses Kind nur als provozierendes Opfer wahrnehmen und eigentlich die Tätereigenschaft im Vordergrund steht, dann brauche ich da nicht wahnsinnig viel Schleifen über die Schule zu machen, weil die eh eine vorgefasste Meinung haben. Mhm. Dann ist der nächste Schritt für mich zum Beispiel tatsächlich disziplinarrechtliche Maßnahmen anzudrohen. Und da gehe ich dann immer die Regierung und die Schulämter und Ministerialbeauftragten, binde die sofort ein und mache das schriftlich und setze Fristen, bis wann eine entsprechende Untersuchung in dem schulischen Kontext zu erfolgen hat und verfolge das auch sehr genau und drohe juristische Strafen an. Auch oft rate ich zu Anzeigen seitens der Eltern gegenüber entweder dem Kind, wenn es schon strafmündig ist mit 14 oder eben gegenüber den Eltern und zivilrechtlichen möglichen Prozessen dann eben auch Gültigkeit zu geben. Ja, also das muss man gut dokumentieren. Und das ist wichtig, dass man halt dokumentiert, was wurde wann mir berichtet, weil hinterher in den Strafprozessen des Binarverfahren wird immer eine Stellungnahme eingefordert. Was ist denn eigentlich wann berichtet worden und welche Symptome sind die Folgen von Bullying und welche sind davor schon gewesen?
Das klingt aber natürlich auch nach viel notwendigem Engagement außerhalb Ihrer Praxistätigkeit.
Das alles in der Praxistätigkeit.
Also, genau, aber verbunden natürlich mit dem, haben Sie da einen Tipp für Kolleginnen und Kollegen, Also wahrscheinlich ist es schwierig, weil jeder Fall natürlich individuell auch anders ist und man muss natürlich auch hingucken, aber wie ich das gestemmt kriegen kann, weil ich war jetzt gerade, dachte ich, Gott, oh Gott, wie toll, dass Sie das machen als der Therapeut, aber auch Wahnsinn, wie machen Sie das? Also mal ganz, ganz praktisch runtergebrochen, wenn ich jetzt zuhöre und sag, ja, ja, der Heuschen, der macht das schon so lange, der kriegt das bestimmt super hin, da kapituliere ich, ob allein der Anforderung.
Ja, sehr viel Aufwand, das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, dass es ja zu unserer Aufgabe gehört, nicht nur die primären Störungsbilder zu behandeln, sondern auch die sekundären. Und zu den sekundären kann eben Bullying gehören, was dann wiederum zu noch weiteren psychischen Störungsbildern führt, die je nach Altersgruppe eben wirklich weit, weit in die Erwachsenenwelt hineinwirken. Also das heißt, wenn wir da an der richtigen Stelle intervenieren, sparen wir den Jugendlichen und jungen Erwachsenen viel Leid und auch den Familien. Insofern ist das gut investierte Zeit. Allerdings muss man bestimmte Abläufe für sich automatisieren. Also dazu gehört zum Beispiel, dass mein Sekretariat die Telefontermine mit dem Ministerbeauftragten vereinbart und nicht ich das auch noch mache. Und dann einfach sehr klar gesprochen wird. Und das ist sowas, da rate ich sehr dazu, sich nicht durch irgendwelche Bedenkenträger irritieren zu lassen, die immer da sind, weil das alles sehr, sehr unangenehm ist. Schulen stehen einem ganz schlechten Licht da, wenn dort Bullying-Prozesse passieren.
Na klar.
Das hat sehr viele negative Konsequenzen, speziell wenn Sie auf Ihrer Homepage postulieren, dass Sie eine Bullying-spezifische Intervention anbieten. Und wenn man dann nachfragt, dann ist da eigentlich wenig Wissen darüber, weil diese ganzen Programme, die es auf präventiver und interventioneller Ebene gut beschrieben gibt, also da verweise ich immer gerne auf einen Autor, der heißt Herr Tag Lieber, so wie Tag und Lieber, und der hat eine Anti-Mobbing-Fibel für den Bereich Berlin rausgegeben, die ist online downloadbar und die ist wirklich ein Sammelsurium und ein gutes Kompendium an Wissen zum einen über Bullying-Prozesse und zum anderen auch gibt es eine gute Übersicht über mögliche Interventions- und Präventionsprogramme. Und wenn man die sich mal einmal runterlädt und dann ganz konkret in Schulen nachfragt, welches dieser Programme führen Sie denn in Ihrer Schule durch, werden Sie immer die gleiche Antwort kriegen, sage ich mal, keines.
Oh Gott, ja.
Weil wir gar keine entsprechende Ausbildung haben. Mhm. Es gibt eigentlich einen Koffer, den mal eine der Krankenkassen hergestellt hat, der hier in Bayern zumindest eigentlich in den Schulberatungsstellen vorhanden sein sollte, aber keiner kann damit arbeiten, weil wenn ich mit Schulleitungen zum Beispiel spreche und sage, in dieser Klasse ist so ein Bullying-Prozess, könnten wir den bitte mal genauer angucken. Das ist ja ein Gruppenphänomen, es lohnt sich da mal hinzuschauen, dann sagen die, ja, wie viel Zeitaufwand brauchen wir denn, eine Stunde oder zwei? Und wenn ich ihnen dann sage, das ist ein Projekt für eine Woche, dann lachen die sich tot und sagen, das machen wir nicht.
Oh wei, okay.
Das heißt, wir haben einfach keine Hilfen, die systematisiert sind. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, im Individualfall sehr klar fordernd und notfalls auch drohend aufzutreten, dass die Konsequenzen unerträglich für einen individual betroffenen Lehrer oder eine Schulleitung sich darstellen, weil sonst bewegt sich nichts. Da wir diesen Aufwand eigentlich, der ja eh schon hoch ist jetzt für die ganzen betroffenen Pädagogen, nicht noch zusätzlich erwarten können. Die machen einfach nichts.
Okay. Umso besser, dass Sie was machen und sich aktiv für Ihre PatientInnen einsetzen. Sie haben eben gesagt, das macht deshalb auch Sinn, weil mögliche spätere Folgeerkrankungen, Folgestörungen verhindert werden können. Wir haben ja vorher gesprochen, was kann sein, was kann prädestinierend wirken, welche Erkrankungen können hier Hinweise geben. Was sind denn solche möglichen Folgestörungen, wenn ich Bullying-Opfer bin?
Also vielleicht machen wir eine kurze Schleife nochmal zur Prävention, bevor wir über die Folgen reden, weil daran hängt auch sehr viel für die Entscheidung, wann tue ich was.
Okay.
Also, wenn ich es schaffe, über individuelle Hilfen für die primären Störungsbilder die Auffälligkeiten im Verhalten zu reduzieren und damit also eine Symptomreduktion über Medikation, über Einzelverhaltenstherapie, über heilpädagogische Tagesstätten oder sowas hinkriege, dann habe ich schon mal viel Schaden abgewendet, eventuell, weil gar nicht erst diese Anteile des Verhaltens eine Einladung an die potenziellen Täter bieten.
Also ich erzeuge weniger Angriffsfläche in Anführungsstrichen.
Genau. Okay. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich das gut behandle und die Symptomreduktion erfolgreich ist, dann biete ich weniger Angriffsfläche, genau. Das heißt, da ist auch eine Einzeltherapie oder eine Medikation sicherlich zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Dann, wenn ich das sozusagen feststelle und diagnostiziere, ist schon mal ein schützender Faktor. Was wir aber sehen, ist, dass zum Beispiel, wenn der Bullying-Prozess am Laufen ist und gesetzt im Fall, ich erwische den früh genug innerhalb der ersten 3 Monate, dann kann ich vielleicht da noch was ändern, sobald es ein bestimmtes Stadium erreicht hat. Dann ist das so ein Selbstläufer, dann kann ich eigentlich nicht mehr intervenieren. Dann kann ich das Kind nur noch rausnehmen, weil gar nichts mehr durchbrechbar ist an diesen gefestigten Abläufen. Da ist so die Grenze ungefähr 3 bis 4 Monate. Also wenn ich da nicht helfe, dann kann ich eigentlich nur noch über Herausnahmen des Kindes gehen.
Okay.
Aber wenn ich dann da angucke, ist da ein einzeltherapeutisches Setting hilfreich noch? Muss man ganz klar sagen, alle Studien sagen nein.
Oh.
Ich kann also mit dem Kind alleine Bullying-Prozesse nicht mehr verändern. Ich brauche immer das Umfeld. Ich brauche also übergeordnete Stellen. Und das muss man sich als Therapeut auch klar machen oder als Arzt oder Ärztin, dass meine Hilfe immer in das System gerichtet sein muss. Ich kann dem Kind sagen, wir helfen dir und das geht so und so, aber ich kann über die einzeltherapeutischen Interventionen leider den Bullying-Prozess nicht stoppen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wie wir vorgehen, weil tatsächlich alle diese Produkte, die da auf dem Markt sind, immer Klassen-, Schul-, Familien-, Gesellschaftsebene mit einbinden.
Mhm.
Ja, und da braucht man Teams und die müssen sehr klar sein. Da gibt es gewährender und sehr sanktionierende Vorgehensweisen, die auch sehr gut beschrieben sind. Aber es muss halt auch gefordert werden und man darf sich da auch nicht hinhalten lassen. Weil je länger ich warte, desto gefestigter sind diese Abläufe. Und wie bereits angedeutet, ab einem bestimmten Zeitpunkt greift nichts mehr, was selbst in dem Klassenverband greifen könnte, weil es so isoliert ist, dieses Kind, und so geprimed als irgendwie Opfer, dass ich nur noch die Schule wechseln kann oder die Klasse wenigstens.
Wenn ich die Chance habe, wenn ich die Gelegenheit habe, es mitzukriegen, ist eine frühe Intervention, das haben Sie gesagt, 3 Monate.
Essentiell.
Ne? Genau, ja, es ist ja essentiell. Fast nichts als Zeitraum. Essentiell. Und ab dann aber auch schon, in Monat 4 quasi, auch schon nicht mehr nur beim Kind ansetzen, was ja das erträgt ja schon das Bullying als Opfer, sondern dann muss ich in die Struktur reindenken und hier an möglichen Schrauben drehen, weil Zeit ist hier ein ganz wichtiger Faktor, ne?
Richtig, also ich habe mal ein Mädchen betreut, die war ungefähr so 11. Die war voll in der Schulvermeidung seit einem Jahr.
Mhm.
Wir haben alles Mögliche probiert, wir haben alle möglichen Befragungen gemacht, wir haben das soziale Umfeld befragt, wir haben die Eltern befragt, das Kind selber auch. Und es war keine Besserung, kein Durchbrechen der Vermeidungssymptomatik zu erreichen. Und letztendlich ist dann irgendwann natürlich eine stationäre Behandlung indiziert, weil man einfach eine Schulpflicht hat. Und dieses Kind ist dann in eine Klinik gekommen und dort am ersten Tag wieder in die Schule gegangen, vom ersten Tag an.
Okay.
Und alle haben sich gewundert und am zweiten Tag hat sie erklärt, dass sie keinerlei Vertrauen in weder die Eltern noch die Schule noch uns als Ärzte hatte, weil sie nicht hätten schützen können vor diesem massiven Bullying, was sie seit mehr als 1,5 Jahren erlebt hatte. Das hat sie immer wieder gesagt, dass sie erst einen sicheren Raum brauchte. Das heißt, dieser Wechsel in die Klinik, wo sie dann etwa 3 Monate blieb, hat ihr die Sicherheit vermittelt, dass sie sich öffnen konnte und dann erst konnten entsprechende Prozesse einsetzen. Mhm. Die ist nie wieder an diese Schule zurückgegangen natürlich, weil die das gar nicht geschafft hätte. Aber die ist danach völlig unproblematisch an eine Schule weitergegangen, wo alle deutlich aufmerksamer dann auch auf diese Bullying-Prozesse guckten, weil sie sozusagen schon sensibilisiert worden sind, dass das 1,5 Jahre lang da Thema war.
Mhm.
Und da konnte man schon helfen, aber ohne dass wir das intendiert hatten, weil wir gar nicht wussten, dass sowas stattfindet.
Ja.
Das führt mich auch nochmal zu den psychosozialen Folgen,
ja,
weil die sind vielschichtig. Also wenn ich mir nur die Opfer angucke, dann sehe ich das, dass sich das niederschlägt in Leistungsversagen, in der Gefährdung der Versetzung in die nächste Klasse, eben dann auch in dieser Schulvermeidung, die ich gerade geschildert hatte, Wegfall sozialer Bezugsrahmen, Isolierung.
Und mit dieser sehr eindrücklichen Darstellung beenden wir diese zweite Episode zum Thema Bullying. In der dritten und letzten Episode blickt Klaus-Werner Heuschen unter anderem auf die Täterseite. An dieser Stelle danke fürs Reinhören in diese Episode und ich hoffe, wir hören uns bei Episode 3 wieder. Diese erscheint am 29.03. Bis dahin.